Ja, wir sind ja halt eben doch immer noch im Lukas 9 stecken geblieben. Und doch hat der Abschnitt von Andi aus Markus 1 so gut gepasst. Der Herr ruft uns einfach, folge mir nach. Immer wieder und ganz speziell im Lukas-Evangelium haben wir gesehen. Und ja, es ist so, ich möchte dort weiterfahren, wo wir das letzte Mal blieben, unter diesem Thema Selbstverwirklichung oder Christus-Nachfolge. Und ich möchte noch einmal die letzten sechs Verse aus dem Lukas 9 lesen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Sechs Verse über das Thema Nachfolge, Jüngerschaft, wie sie kaum intensiver und auch klarer über dieses Thema lehren, belehren könnten. Es ist wahrhaftig feste Nahrung, was wir hier lesen. Es ist nicht Milch. Es ist, wir könnten auch sagen, harte Kost. Und zusammen mit wenigen anderen Stellen im Lukas-Evangelium ist es sozusagen das Herzstück zum Thema Nachfolge. Nämlich, wo der Herr Jesus selber ausdrückt, was er unter Nachfolge versteht und was die Voraussetzungen dazu sind, was die Kosten sind. Dieser Abschnitt ist so vollgepackt mit Belehrung über die Nachfolge, dass wir eben, wir kommen nicht einfach in einem Mal durch diese Stellen. Und wir möchten sie auch nicht einfach überfliegen, weil es so zentral ist. Es ist eigentlich das entscheidende Fundament unseres Verständnisses, was denn eigentlich Christus Nachfolge bedeutet, beziehungsweise was eigentlich Christsein bedeutet. Damit wir uns nicht von einer falschen und verführerischen Vorstellung darüber täuschen lassen. Durch alle Jahrhunderte hindurch gab es immer verführerische Vorstellungen dazu, was Christsein ist. Wir haben das ja auch gehört von Manuel am letzten Mittwoch. Total falsche Vorstellungen. Da wird ein Kind geboren, weiß noch nichts und wird getauft und dann sei es ein Nachfolger Jesu Christi. Wie absurd, wie verdreht die biblische Botschaft. Und das hat über Jahrhunderte, das ist das, was die ganzen Staatskirchen prägt heute. Und die evangelikalen Gemeinden sind überhaupt nicht besser. Die heutige Christenheit hat so eine verkehrte Vorstellung darüber, was Nachfolge Jesu Christi ist. Im Extremen könnten wir das heute zusammenfassen, was die evangelikale Christenheit glaubt. Nachfolge bedeutet Party feiern mit deinem Party-Jesus. Hat das irgendwie etwas mit dem biblischen Befund zu tun? Es ist weit, weit weg davon. Die erste solche zentrale Stelle im Lukas-Evangelium haben wir ja schon gelesen, im gleichen Kapitel, Kapitel 9, 23 und 24. Ich möchte einfach so einige, oder dieses Gerüst, das wir finden über Nachfolge im Lukas-Evangelium, kurz durchgehen. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das würde ich als die erste solche Intensivstelle zum Thema, zum Verständnis, was Nachfolge Jesu Christi ist, bezeichnen. Die zweite Stelle haben wir hier eben jetzt gelesen, Verse 56, 57 bis 62. Dann die dritte Stelle, eine sehr ermutigende Stelle. Es ist quasi ein Blankoscheck für die Nachfolger Jesu Christi. Ist in Kapitel 12, Vers 31. Aber die gehört auch in dieses Fundament über das, was Nachfolge ist. Lukas 12, 31. Trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und vorher können wir lesen, was er alles meint. Er meint alles, was mit diesem irdischen Leben, wo wir uns Sorgen machen darüber könnten, zusammenhängt. Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dieser Vers gehört in dieses Gerüst, in das Fundament darüber, was Nachfolge Jesu Christi ist. Und eine weitere Stelle, dann im Lukas 13, 24, auch die gehört dazu. Es ist wieder eine sehr ernsthafte, überaus ernsthafte Stelle. Lukas 13, 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Dann die nächste fundamental wichtige Stelle, Lukas 14, 26 bis 27. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wir wissen aus Matthäus, die Parallelstelle, was der Herr Jesus mit Hass meint. Er meint nicht den Hass, wie wir ihn verstehen. Er meint, dort heißt es, wenn jemand zu mir kommt und seinen Vater und seine Mutter und so weiter mehr liebt als mich. Mehr liebt als mich. Das ist gemeint hier. Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann sozusagen als ultra kurze Zusammenfassung von allen diesen Stellen, der im gleichen Kapitel, Vers 33, Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Allem entsagt, was er hat. Ich kann euch sagen, in diesem Allem ist viel. Da ist viel drin. Aber diese Stelle hier, ist mit einer weiteren fundamentalen Stelle über Nachfolge eng verknüpft. Sie darf nicht davon getrennt werden. Und die finden wir in Lukas 18. Lukas 18, Vers 29 und 30. Wieder ein Blankoscheck. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge im Himmel. Nein, nicht nur. Vielfältig empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Auch diese Stelle gehört zu diesem Fundament der Nachfolge. Und dann vielleicht die letzte Stelle, wir können sie nicht lesen, ist im nächsten Kapitel, Lukas 19, Verse 11 bis 27, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Das gehört mit zu diesen fundamentalen Stellen darüber, was Nachfolge Jesu Christi, was Christsein bedeutet. Ich zitiere nur Vers 13b. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Und Vers 15. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Es wird sich genau so zutragen, wie hier steht. Genau so, für uns, für dich, für mich, für uns alle, wird er sich genau so zutragen. Wenn er wiederkommt, wird er dich und mich vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder von uns erhandelt habe. Das ist die letzte dieser Stellen, die ich als das Gerüst zum Verständnis, was Nachfolge Jesu Christi ist, verstehe. Gehen wir wieder zurück zu Lukas 9, in diesen sechs letzten Versen. Wenn wir die lesen, so wird ja sehr rasch klar, dass der ganze Lebensentwurf des natürlichen Menschen völlig unvereinbar ist mit der Nachfolge Jesu Christi. Und ich möchte fragen, was ist denn der Lebensentwurf des natürlichen Menschen? Gibt es da ein Stichwort dazu? Was ist der Lebensentwurf des natürlichen Menschen?
Das sind seine Wünsche, also wenn er will, wenn er Familie, ja. Kinder, Reisen.
Das, was er will. Genau das. Anders ausgedrückt, was Andi gesagt hat. Selbstverwirklichung. Selbst. Alles große Buchstaben und fett gedruckt. Selbstverwirklichung. Das ist der Lebensentwurf unserer Nachbarn, unserer Mitarbeiter, der natürlichen Menschen, die weit weg von der Nachfolge Jesu Christi ist. Und so merken wir rasch, es gibt nur ein Oder. Es gibt nur Selbstverwirklichung oder Nachfolge Jesu Christi. Es ist unmöglich, dort ein Und zu setzen. Unmöglich. Denn Nachfolge heißt, sich radikal abwenden von dem bisherigen Lebensentwurf, von den bisherigen Lebenszielen. Und wir dürfen ruhig sagen, Lebenslügen. von all dem sich abzuwenden, was mein Ego, mein Fleisch will, und dafür ihm nachzufolgen. Das bedeutet, alles zu tun, was in seinem Wort für seine Jünger aufgeschrieben ist. Und diese beiden Dinge schließen sich völlig aus. Nachfolge heißt, seine Lust nicht mehr am Ego haben, sondern an ihm, am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was für ein Herr. Was für ein Herr. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Echte Nachfolge trennt uns radikal vom Eigenwillen, von der Selbstverwirklichung. Und nachher sind wir ganz arme, wenn wir davon getrennt sind. Nein, es ist zu unserem allergrößten Gewinn, wenn wir abgetrennt werden von unserer Selbstverwirklichung und von unserem Eigenwillen. Weil diese beiden Dinge, sie führen den Menschen in das größte Desaster. Das größte Desaster. Nochmals die Frage vom letzten Mal, vom letzten Teil. Hast du auch schon so gebetet, wie dieser Mann im Vers 57? Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du mich auch führst. Und wir haben uns gefragt, warum sind wir so zurückhaltend darin, so zu beten? Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch mich führst. Du kannst mit mir machen, was du willst, was dein Wille ist. Warum sind wir so zurückhaltend, so zu beten? Es könnte sein, dass er mich nicht dorthin führt, wo ich eigentlich will. Oder dass er mich dorthin führt, wo ich eigentlich nicht hin will. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Ja, aber wer ist denn eigentlich der, den ich nachfolgen würde? Ist diese Angst, er könnte mich irgendwo hinführen, wo ich ihn gar nicht will? Ist es nicht die größte Dummheit, so zu denken? Doch, es ist die allergrößte Dummheit. Es entlarvt unbiblisches Denken, unnüchternes Denken oder noch schlimmer eigentlich blanken Unglauben. Ich sage das mir selber auch, genau gleich wie ich es uns allen sage. Blanker Unglaube, dieses Misstrauen im Herzen zu hegen gegen diesen Herrn und nicht aus freien Stücken beten zu können, Herr, führe mich, wohin du willst. Wer ist denn eigentlich der, der mich nach seinem Willen führen will? Wer ist denn das eigentlich? Ist es nicht mein Erlöser? Ist es nicht mein Heiland, der alles aufgegeben hat, um für mich zu leiden, um für mich einen der schlimmsten Todesarten zu durchleiden, um sein Blut zu geben für mich, weil er gesagt hat, dass er mich liebe? Der ist es, der das sagt. Folge mir nach. Ist es nicht er, mein guter Hirte, der mich ruft in die Nachfolge? Ist er uns oder ist er zu uns nicht wie der göttliche Bräutigam zu der göttlichen Braut? Ruf nicht dieser Bräutigam, seine Braut, folge mir. Wie reagiert eine Braut in so einer Herausforderung? Ja, nein, jetzt noch nicht, oder? Wie reagiert denn eine Braut, wenn sie gerufen wird vom Bräutigam? Er, der uns liebt mit göttlicher Liebe, mit ewiger Zuneigung. Welche Dummheit dieses Denken. Er könnte mich dorthin führen, wo ich nicht will. Welche Dummheit. Diese zwei Verse, Vers 57 und 58, da drückt der Herr Jesus mit einem so einfachen Bild diesem tief bewegten Menschen aus. Man könnte es nicht besser formulieren. Der dem Herrn Jesus von Herzen nachfolgen will. Er sagt ihm, er durchschaut ihn, er sieht ins Innerste seines die Tiefe seines Herzens. Er weiß genau, was dieser Mensch hören muss. Und er liebt ihn und er nimmt ihn ernst. Und er holt ihn genau dort ab, wo er ist. Und er sagt ihm einfach mit diesem Bild: Schön, dass du mir nachfolgen willst. Ich sage dir, du wirst keine Heimat mehr haben auf dieser Erde. Du wirst keinen Anspruch mehr erheben können von diesem Leben auf Sicherheit und Schutz. Aber das ist nicht alles, was er ihm sagt. Was hat denn dieser Mensch gehabt, wenn er wirklich dem Herrn Jesus nachgefolgt ist? Was hat er dann gehabt? Er hat ihn gehabt. Ihn, den wir vorher beschrieben haben. Der diese Verheißungen gibt. Trachte nach dem Reich Gottes in allererster Linie. So wird dir alles andere dazugegeben. Oder es ist niemand, der irgendetwas verlässt um meinetwillen und es nicht vielfältig zurückbekommt. Diesen hat er gehabt, wenn er ihm nachgefolgt ist. Ich lese 59 und 60. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Oh, wie der Herr Jesus jeden Einzelnen genau kennt. Und wie er mit diesen drei Beispielen eine Fülle von Informationen uns gibt zur Nachfolge. Ich komme zum Staunen nicht heraus. Jedes Mal, wenn ich diese drei Beispiele lese. Dieser Mann hier, er kommt ja nicht von sich selber. Sondern er wird vom Herrn Jesus selber persönlich aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und ich möchte da auch wieder fragen, was gibt dieser Mann dem Herrn Jesus für eine Antwort auf seine Aufforderung? Sagt er ja oder sagt er nein? Was ist seine Antwort? Ja oder nein?
Nein.
Genau so ist es. Genau so ist es. Er sagt nicht nein. Stimmt nicht, er sagt nicht wirklich nein. Er sagt aber auch nicht wirklich ja. Er sagt das, was die meisten Christen zur Antwort geben. Das sagt er. Wenn sie von Gottes Wort, von der Predigt, vom Geist Gottes aufgefordert werden, ganze Sache zu machen mit der Nachfolge, mit der Hingabe. Dann ist das die Antwort. Und ich schließe uns alle mit ein, ihr Lieben. Das ist die Antwort. Und sie heißt später. Später. Er will zuvor hingehen. Das heißt, seinen eigenen Weg gehen und seinen Vater begraben. Verbietet der Herr Jesus diesem Mann nun tatsächlich, seinen verstorbenen Vater zu begraben? Hat dieser Mann nicht ein schlagendes Argument, warum der Herr die Nachfolge des Herrn warten muss? Warum die Gemeinde, der Dienst für den Herrn an den Geschwistern der Gemeinde warten muss? Ein schlagendes Argument. Warum der Herr und seine Gemeinde Rücksicht nehmen sollen auf seine Lebensumstände. Er war bis unter die Haarwurzeln überzeugt davon, dass er ein schlagendes Argument hat. Erlaube mir, zuvor meinen Vater zu begraben. Wäre es nicht total lieblos, unbarmherzig und hart zu verlangen, den Vater zu verlassen, um dem Herrn Jesus in eine ungewisse Zukunft nachzufolgen? Nun, es deutet in diesem Text nichts darauf hin, dass der Vater wirklich schon gestorben wäre oder soeben gestorben wäre. Viel eher spricht es vom jüdischen Gebrauch, dass der Sohn für seinen Vater sorgt, bis dieser stirbt, um, was nachher? Um ihn dann zu beerben. Versteht ihr? Zu beerben. Das war jüdische Sitte. Das heißt, um eine gesicherte Zukunft zu haben, Pensionskasse und AHV sozusagen. Oh, der Herr kennt uns so gut, so gut. Er kennt alle deine Argumente. Und er möchte sie aufdecken. In aller Liebe aufdecken, zu deinem, zu unserem allergrößten Gelingen. Der Herr warnt hier vor zwei Hindernissen zur Nachfolge. Nummer eins, Familienbande und damit weltliche, irdische Sicherheit. Das Wichtige zu nehmen als den Willen Gottes. Über den, der Wille Gottes ist schon gut. An zweite Position dann. Ja, dann will ich schon. Dieser Mann wird vom Herrn selber berufen, persönlich. Und statt zu gehorchen, bringt er eine Ausrede, die erst noch offenbart, wie der Mann denkt, was ihm wichtig ist. Er entlarvt sich. Wir müssen nicht meinen, wir hätten die besten Argumente. Wir entlarven uns vor ihm. Wisst ihr, Familienbeziehungen sind wichtig. Und Gottes Wort lehrt uns, für unsere Familie zu sorgen. Da gibt es keinen Zweifel. 1. Timotheus 5,8 zum Beispiel. Kolosse 3, 18 bis 21. Aber wenn die Familie und ihre Banden wichtiger sind als der Wille Gottes. Wenn die Familie, wenn wir der Familie, den Meinungen in der Familie mehr glauben als dem Wort Gottes. Wenn wir den Menschen mehr gehorchen als Gott. So wird der Glaube, so wird die Nachfolge Schiffbruch erleiden. Gibt es das? Ja, aber was sage ich? Gibt es das? Kann der Glaube Schiffbruch erleiden? Das Wort Gottes warnt so eindringlich davor. So eindringlich. Und ich empfehle euch, lest einmal nur die zwei kurzen Timotheusbriefe. Dort drin wird 10-mal davor gewarnt. Ich fasse nur die Begriffe, die da gebraucht werden, kurz zusammen. Ihr könnt sie dann selber zusammensuchen. 10-mal im Glauben Schiffbruch erlitten. Kapitel 1, 19, 1. Timotheusbrief. Im gleichen Vers, weil vom Glauben, den Glauben von sich gestoßen. Nummer 2. Vom Glauben abgefallen. Kapitel 4, Vers 1. Vom Glauben abgeirrt. Zweimal kommt dieser Ausdruck vor. Kapitel 6, Vers 10. Kapitel 1, Vers 6. Das Glaubensziel verfehlt. Kapitel 6, Vers 21. Von der Wahrheit abgeirrt. Von der Wahrheit. Da war jemand bei Wahrheit abgeirrt. 2. Timotheus 2, 18. Den Glauben umstürzen. 2. Timotheus 2, 18. Sich abwenden vom Glauben, dem Satan nach. 1. Timotheus 5, 15. Verlassen, die Nachfolge des Paulus verlassen, weil die Welt liebgewonnen. 2. Timotheus 4, Vers 10. Durch alle Jahrhunderte hindurch haben viele Menschen den Ruf Gottes zurückgewiesen. Ich meine nicht den ersten Ruf zur Bekehrung, zu Buße, zu Wiedergeburt. Aber in der weiteren Folge dann den Ruf Gottes zurückgewiesen. Wegen familiären Verstrickungen, dem Mann oder der Frau zuliebe, Gott nicht treu dienen können, der Gemeinde nicht wirklich dienen können. Denken wir an Lukas 14, 26, 27. Wer Vater oder Mutter, Kinder und so weiter, nicht hasst oder mehr liebt als mich, der ist unbrauchbar. Er ist unbrauchbar für das Werk Gottes. Wir müssen Gott mehr fürchten, mehr dienen wollen als den Menschen. Das sagt der Herr diesem Mann. Und das zweite Hindernis zur Nachfolge, das der Herr hier erwähnt. Auf Gottes Rufen zu antworten, mit später. Eben dieses später. Ja schon, Herr Jesus, auf jeden Fall will ich deinen Willen tun. Später. Das ist der häufigste Trick, die häufigste Falle des Feindes, um Menschen vom echten Glauben, also von der konkreten Nachfolge, abzuhalten. Vom Tun des göttlichen Willens. Später, ja, später. Das ist sein Trick, die Menschen glauben zu lassen, später wird es einfacher sein. Gott zu dienen, seinen Willen zu tun, der Gemeinde treu zu dienen, mit vollem Einsatz den Platz einzunehmen. Du wirst sehen, später wird es einfacher sein. Ja, Herr, wenn ich meine Ausbildung beendet habe, wenn ich meine Reisen gemacht habe, wenn ich einen Ehepartner habe, wenn wir Kinder haben, dann ja. Wenn die Kinder etwas größer sind, wenn die Kinder ausgeflogen sind, wenn wir das Haus abbezahlt haben. Herr, ja, wenn ich pensioniert bin. Reiner Selbstbetrug, reine Selbsttäuschung. Es ist nie einfach und für uns passend, dem Herrn zu dienen. Nie wird es für uns passend sein. Für uns. Für unseren eigenen Willen. Nein, es ist genau umgekehrt. Wir müssen zuerst, oder wie der Mann und auch der nächste Mann sie sagt, zuvor. Wir müssen zuvor nach seinem Willen, nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit trachten. Und dann wird er in all den anderen Themen für uns sorgen. Und es gibt keinen besseren, der für uns sorgen würde. Verstehen wir diese Verdrehung, die Satan in den Menschenherzen macht? Es ist genau umgekehrt von dem, was er, der Feind, uns glauben haben will. Zuerst der Herr. Die Lust am Herrn und alles andere wird sich auf unfassbar herrliche, wunderbare Art ordnen. Wenn du dich heute nicht entscheidest, dein Leben grundlegend von ihm ändern zu lassen, in seine Nachfolge einzutreten, deinen Platz in der Gemeinde treu einzunehmen und auszufüllen. Und nicht erst, wenn die Kinder größer sind oder der Stress bei der Arbeit weniger ist oder du pensioniert bist. So ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, überaus groß, dass du es nie tun wirst. Das ist die Botschaft, die der Herr Jesus diesem Mann und dir und mir in Bezug auf ihm gehorchen, ihm nachfolgen, hier gibt. Wenn du dich nicht heute dazu entscheidest, ist die Wahrscheinlichkeit überaus groß, dass du es nie tun wirst. Ich lese noch die Verse 61 bis 62. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich erschrecke, wenn ich die Antwort des Herrn lese. Ich erzittere innerlich. Die Intensität der Lehre des Herrn Jesus steigert sich von Beispiel zu Beispiel. Die ganzen 6 Verse, was für eine ernsthafte Ermahnung, eine laute Warnung. Es gibt eine Fülle von Dingen in dieser Welt, in der wir leben, die uns von der wahren Nachfolge Jesu Christi abhalten wollen. Haben wir das nicht alle schon gemerkt? Aber er wird so konkret. Der Herr wird so konkret hier. Es gibt so viele Dinge, gegen die wir aktiv stehen müssen. Und wenn wir es nicht tun, werden sie uns abhalten von der Nachfolge. Dieser weitere Mann hier ist tief beeindruckt von diesem Menschen, von diesem Messias, Jesus Christus. Und er sagt, er kann nicht anders. Herr, ich will dir nachfolgen. Aber auch er hat ein zuvor aber. Also wieder das später. Ich will dir nachfolgen. Später. Du bist der Messias. Du bist so beeindruckend. Du bist unser Retter. Ja, du bist unser Heiland. Ich bin so froh, dass du mich gerettet hast. Und ich will dir nachfolgen. Später. Aber dieser Mann hier, er hat nicht, etwas ganz Neues kommt jetzt. Er hat nicht primär irdische, materielle Absichten. Das Schaffen von Wohlstand oder finanzielle Absicherung. Ging es ihm denn um ein ganz normales Informieren zu Hause und um ein ganz normales Tschüss sagen? Zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Mit Sicherheit ging es nicht darum. Weil der Herr Jesus ihn durchschaut hat. Er hat in die tiefste Ecke seines Herzens hineingesehen. Und aus der Antwort, die der Herr ihm gibt, können wir folgende Vermutungen und Schlüsse ziehen. Wieder scheint der Einwand des Mannes gegen eine sofortige, entschlossene Nachfolge, gegen die entschiedene Hingabe zum Dienst am Reich Gottes in seiner Gemeinde, wieder scheint dieser Einwand völlig logisch und berechtigt. Oder nicht? Lass mich zu Hause Abschied nehmen. Ganz menschlich normal. Ein Argument, das Gott bzw. der Herr Jesus Christus bzw. seine Gemeinde ja doch zu akzeptieren haben. Also das müssen sie doch akzeptieren. Und Gott ist ja doch nicht unbarmherzig. Der Mann hier hatte eine ungute emotionale Bindung. Er hatte ungute emotionale Bedürfnisse. Er war gebunden von seiner Vergangenheit bei sich zu Hause. Und er war nicht bereit, seine Vergangenheit einfach so hinter sich zu lassen. Wir sollten jetzt Philipper 3 lesen, wir haben die Zeit nicht mehr dazu. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Nachdem er gesagt hat, ich halte mich nicht dafür, dass ich es schon erreicht hätte, nämlich das Ziel, die ewige Herrlichkeit beim Herrn Jesus. Ich vergesse aber, was da hinten ist und schaue nur noch nach vorne. Ich laufe in der Rennbahn. Es geht darum, den Preis zu erlangen, das Ziel zu erreichen, wo mein Herr ist, Jesus Christus. Und etwas vorher sagt er, zählt er alle seine Errungenschaften auf, seine Erlebnisse, seine Prägungen und sagt, das alles, ob es gut sei oder schlecht, achte ich für Dreck im Vergleich dazu, dass ich ihn haben könnte, ihn, Jesus Christus und seine Auferstehung. Und selbst wenn ich in meinem Leben seinem Tod gleichgestaltet werde, durch Leiden, wie er sie gelitten hat. Alles egal. Ich, damit ich nur ihn habe, damit ich Jesus habe. Dieser Mann hier, im letzten Beispiel, er wollte irgendwie noch abrechnen mit seiner Vergangenheit. Vielleicht auch Genugtuung erhalten für Unrecht, das ihm widerfahren ist. Und er zog noch, offenbar noch einen speziellen emotionalen Gewinn aus dem Erlebten in seinem Haus. Ob das Erlebte nun gut oder böse war. Er war nicht bereit, einfach nur noch nach vorne zu schauen, auf seinen neuen Meister. Er wollte nicht einfach nur noch ihn Herr und Gebieter sein lassen in seinem Leben. Er wollte auch noch die Bindung an einen alten Gebieter aus seiner Vergangenheit pflegen. Vielleicht war dieser alte Gebieter auch einfach sein altes Ego. Sehen wir, wie haarscharf der Herr Jesus die Menschen kennt und durchschaut. Und darum wollte dieser Mann gehen und Abschied nehmen von denen, die in seinem Hause sind. Jetzt möchte ich wieder fragen, als das Gespräch an diesem Punkt war, was wusste der Herr Jesus ganz genau, bevor er ihm auch diese Antwort gab? Was wusste er ganz genau? Seine Antwort drückt es auch aus. Was wusste er ganz genau über diesen Mann? Wenn der Mann das tut, was er jetzt noch tun will,
ist er nicht entschieden.
Ja, und vielleicht noch etwas prägnanter ausgedrückt. Wenn er das wirklich tut und Abschied nehmen geht, wird er wieder zurückkommen? Er wird nie mehr kommen. Nie mehr. Punkt. Er wird nie mehr kommen, um ihm nachzufolgen. Die Zeit ist bald um. Wir sollten jetzt ein eindrückliches Kapitel lesen aus 1. Mose 24. Aber wir kennen es ziemlich gut, viele haben es gelesen. Diese herrliche Geschichte von dem ältesten, obersten Knecht Abrahams, Eliezer, wie er ausgeschickt wird von Abraham, um für seinen Sohn eine Frau zu holen. Und wie er schwören muss dem Abraham. Was muss er ihm schwören? Erstens darf es keine Frau aus den Kanaaniten sein. Es muss eine Frau aus seiner Verwandtschaft sein. Und er sagt ihm, wehe, Eliezer, es kommt so, wenn im Fall diese Frau bei meinen Verwandten nicht mit dir kommen will. Wehe, du arrangierst es so, dass mein Sohn Isaac das verheißene Land verlässt und zurückkehrt. nach Mesopotamien. Du musst mir schwören, dass das nicht der Fall sein wird. Das ist ein Punkt, der mit dieser Situation hier sehr viel zu tun hat. Nach vorne zu schauen, nicht mehr zurückzuschauen. Weil wenn wir zurückschauen, kann Schlimmes passieren. Bedenken wir die Frau Lots. Und dann eine nächste Situation in diesem herrlichen Kapitel 24. Nachdem er dieser Eliezer, dieser Mann Gottes, gebetet hatte, gib ein Zeichen, als er ankam nach etwa 800 oder 900 Kilometern Reise durch die Wüste mit einem Tross von 10 Kamelen und Bediensteten. Als sie ankamen dort, er wusste nicht, wo die wohnen genau, bei einer Stadt, und hat mit Gott abgemacht, wenn ein Mädchen kommt und es nimmt Wasser und es fragt mich, oder ich glaube, es steht, und ich frage, gib mir Wasser, und sie gibt mir Wasser und sagt dann, sie will auch meine Kamele alle tränken, dann weiß ich, ja, sie ist es. Und genau so kam es. Und er war beladen mit Geschenken. Und er hat sie, er war so berührt innerlich, als das passiert ist, ist auf die Knie gefallen und hat angebetet, Gott, du bist der wahrhaftige, lebendige Gott. Sie ist es. Und er hat sie überhäuft mit Geschenken, mit Schmuck übrigens, mit Schmuck. Und dann ging sie hinein und erzählte dem Vater und dem Bruder Laban. Und dann durften sie dort übernachten und dann all die, was dann, wie er dann erzählt, der Eliezer, seinen Auftrag, den er hatte, was er mit Gott erlebt hatte, was jetzt soeben passiert war. Und sie waren beeindruckt und ich glaube, der Betuel, das war der Vater von Rebekka und gleichzeitig was ist ein Kind? Ein Neffe von Abraham, oder? Nicht Enkel, ein Neffe von Abraham. Betuel war offenbar nicht so ein wahnsinnig zugänglicher Mann. Der musste überzeugt werden. War ein bisschen ein Spezieller, können wir aus dem Text lesen. Wissen wir auch von Laban, dem Bruder der Rebekka. Aber sie waren beeindruckt und sie sagten, wenn das so ist, dann ist das Gottes Sache. Und dann soll sie mit dir kommen. Und dann haben sie gegessen zusammen, haben es gut gehabt, Gemeinschaft gehabt. Und dann am nächsten Tag wollten sie aufbrechen und gehen. Und dann sagen sie, bleibt doch noch ein bisschen. Jetzt haben wir es so gut, bleibt doch noch ein bisschen. Und der Eliezer hat gesagt, nein, wir müssen nach Hause. Und doch hat er sich überreden lassen, noch einmal zu bleiben. Und am nächsten Tag, dann kam erst eigentlich Rebekka. Jetzt wollen wir noch Rebekka sehen und hören, was sie zu dem Vorschlag sagt. Und dann sagt sie, ja, er fragt, willst du kommen? Willst du nachfolgen? Und sie sagt, ja, ich will. Ja, ich will. Und dann geht das Spiel wieder los. Aber bleibt doch noch ein wenig. Übernachtet noch einmal. Und Eliezer, der Mann Gottes, sagt, nein, jetzt gehen wir. Warum? Warum? Was wäre am nächsten und am übernächsten und am überübernächsten Tag gewesen? War es so einfach für dieses junge Mädchen, Rebekka, so fremden Leuten zu sagen, ja, ich komme 1000 Kilometer mit euch durch die Wüste und heirate jemanden, den ich nie gesehen habe? War das so einfach? Was wäre am Tag, übernächsten Tag gewesen? Sie hätte gesagt, nein, ich schaffe es nicht. Der Herr hat diesen Mann durchschaut und er kennt dich und er kennt mich. Die Zeit ist um, wir müssen hier aufhören, aber ich möchte das nächste Mal noch vom Flug reden. Vom Flug. Es ist nicht Zufall, es ist nicht einfach so, hat schnell nachgedacht, was könnte ich nehmen für ein Bild. Vom Flug, an den wir unsere Hände legen sollen, der Pflug der Nachfolge und nicht mehr zurückschauen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir sind so froh, dass du uns so gut kennst. Und noch mehr, dass du uns so sehr liebst. Herr, jedes Einzelne hier unter uns, auch diejenigen, die jetzt nicht da sind, du kennst ein jedes Einzelnes und du liebst ein jedes. Und du rufst uns in die entschlossene, entschiedene Nachfolge Jesu Christi. Und Herr, du weißt um alle Hindernisse. Du weißt um alle Argumente und Ausreden. Und du bist nicht ein unbarmherziger, harter Gott. Oh nein, wie schwer ist solche Anschuldigung. Du bist so treu und so gnädig. Aber doch so ernsthaft, wenn du rufst. Herr, es geht nicht, dass wir sagen, ja, aber später. Es geht nicht, Herr. Vergib du. Decke du auf die Hindernisse. Auch, Herr, wir sind so dankbar für alles, was du am Aufdecken bist unter uns. Dass du am Wirken bist. Dass wir merken dürfen, es ist ein lebendiger Gott in unserer Mitte. Es ist der Herr Jesus selber, der Haupt dieser Gemeinde ist. Und du führst und du leitest. Und du schenkst uns nicht nur diese Aussicht auf neue Räume, auf Veränderung, auf viel mehr Möglichkeiten, dir zu dienen. Du machst ein gründliches Werk des Pflügens auch von unserem Herzensboden her. Ihn aufzufrischen. Empfänglich zu machen für die Saat Gottes. Herr, gib du Gnade einem jeden. Hilf und führe du. Gib du die Kraft, dir stille zu halten. Gib du den Willen, dir stille zu halten, Herr. Amen.